Ja, meine Lieben, wir haben heute an sich den Ostervortrag. Bei Ostern kommt naht sich langsam. Und wir haben jetzt dann zweimal nichts. Nächsten Dienstag nicht und am Dienstag nach den Osterferien normalerweise auch nicht. Wenn ihr wollt, können wir schon was machen. Also an mir soll es nicht scheitern. Ich weiß nicht, wie wir es im Programm geschrieben haben. Ich glaube, wir haben beide ausgelassen. So war es ursprünglich. Das können wir ja dann noch besprechen. Also jedenfalls nächste Woche ist nichts. Also diesmal beschäftigen wir uns ein bisschen mit dem Osterthema und ich will versuchen, es ein bisschen in Verbindung zu bringen mit unserem Thema, mit dem es nämlich ohnehin sehr stark in Verbindung steht, weil schließlich geht es ja mit den Ereignissen zu Ostern, mit dem Kreuzestod und mit der Auferstehung des Christus darum, dass damit der neue Adam entsteht. Also vom alten Adam zum neuen Adam. Also das heißt, wir werden ein bisschen verfolgen, diesen Weg vom alten Adam zum neuen Adam hin. Das heißt, es gibt uns zugleich die Möglichkeit, ein bisschen einen Überblick zu geben, was denn da jetzt noch alles weiter passiert und bis wirklich zur Zeitenwende hin. Diese ganze Entwicklung einmal grob, natürlich in groben Zügen, aber vom geistigen Hintergrund her zu durchschauen und uns ganz bewusst zu werden, also was ist denn auch mit diesem Adam gemeint? Das wird uns dann auch helfen, noch genauer vielleicht zu verstehen, wie die Sache mit der Auferstehung aufzufassen ist und was mit dem Auferstehungsleib des Christus gemeint ist und so weiter. Denn wir sind ja jetzt schon einmal so weit gekommen, dass wir gesehen haben, also das, was einmal im Sechstagewerk geschildert wird, also im ersten Kapitel der Genesis, wo dann am sechsten Tag eben der Mensch hervortritt, dass das ja in Wahrheit noch der ganz kosmische Mensch ist. Also abgesehen davon, dass die Schilderung sich überhaupt nicht bezieht auf die äußere Welt, sondern auf die Seelenwelt, die einmal ausgestaltet wird. Aber dieser seelische Adam, wenn man so will, umspannt zunächst einmal noch den ganzen Kosmos. Also das ist der geschaffen wird jetzt am sechsten Schöpfungstag oder eigentlich genauer gesprochen geschaffen wird im Zuge aller Schöpfungstage, aber dann eben in fertiger Gestalt als kosmischer Adam, als Adam Katmon, wie es die Kabbalisten dann eben auch genannt haben, liegt er dann eben vor am sechsten Schöpfungstag. Und da wird er bereits aber mit dem Ich begabt. Also das ist auch der Moment, wo die Elohim ihr Ich abgeben, ihre Ichkraft abgeben und diesem kosmischen Adam Katmon übergeben. Allerdings so noch, dass dieses Ich eben noch ganz in enger Verbindung steht, auch mit dieser Gemeinschaft der Elohim. Also das ist ein Ich, das also noch im Grunde gar nicht einen Impuls der Freiheit in sich drinnen trägt. Aber es ist dieser schöpferische Funke jetzt in diesen Kosmos im Grunde eingezogen, könnte man sagen. Weil ja dieser Adam Katmon zunächst wirklich noch den ganzen Kosmos mit umspannt. Und wenn geschildert wird vorher in den ersten Schöpfungstagen, wie die Pflanzen gebildet werden nach ihrer Art und die Tiere gebildet werden nach ihrer Art und so weiter, so ist das eigentlich etwas, was dann zum Schluss Teil alles dieses Adam Katmon ist. Also die Tiere, die Pflanzen und so weiter als Gruppenseelen sind eigentlich noch diesem Adam Katmon eingegliedert. Also das heißt, in der späteren Entwicklung, wenn wir jetzt einen weiteren Sprung machen, gliedern sich dann langsam diese Gruppenseelen als eigenständige Wesenheiten aus diesem Adam Katmon heraus. Das ist der Ursprung überhaupt erst, dass dann später auf Erden einzelne Tierarten entstehen können. Die gliedern sich aus diesem Adam Katmon heraus. Also er ist eigentlich diese große, weltumspannende Seele, zunächst, wenn man will. Und ein entscheidender Schritt erfolgt aber dann mit dem zweiten Schöpfungstag, also das, was wir gerade gelesen haben, mit dem Garten Eden, der gebildet wird. und zwar erst gebildet wird
mit dem zweiten Kapitel,
danke, mit dem zweiten Kapitel, also was dort geschildert wird, wird ja auch zuerst geschaffen, naja, der Adam aus der Ackererde. Wir haben da davon gesprochen, dass das jetzt sehr stark damit zusammenhängt, dass sich dieses Adam-Wesen in Wahrheit nämlich zusammenzieht bis zur Erdensphäre. Wobei die Erdensphäre aber zu der damaligen Zeit die Mondensphäre noch mit umfasst. Weil Erde und Mond sind noch nicht voneinander getrennt. Also diese gewaltige Sphäre, allerdings wird es auch hier noch nicht von außen geschildert, sondern eigentlich von innen, aber die Schilderung geht jetzt mehr herunter auf die ätherische Ebene. Also wir betrachten jetzt immer mehr das, was sich in der Ätherwelt abspielt. Wobei der Übergang durchaus gleitend ist. Etwa wenn diese Ströme hier, diese vier Ströme geschildert werden, das sind Kräfte, die eigentlich aus dem Astralischen, also aus dem Seelischen herunterkommen. Das sind zum Beispiel die vier Ströme, die zusammenhängen etwa mit den vier grundlegenden Gruppenseelen, also mit der Adlergestalt, mit der Löwengestalt, mit der Stiergestalt, mit dem bereits sich leise ankündigen, mit der leise sich ankündigenden Menschengestalt. Das heißt, das sind diese Tierkreiswesenheiten und die vier sind eben die Eckpfeiler davon, die da hereinwirken, die jetzt gestaltend, aber bis in die Ätherwelt hinein eingreifen. Und aus denen dann in weiterer Folge aber etwa auch das wird, was man als die vier Elemente zum Beispiel bezeichnet. Also das ist dann der nächste Schritt. Aber es kommt aus dem Astralischen, geht ins Ätherische hinein und führt dann bis zu den irdischen Elementen hinunter. Und es ist ja interessant, dass Steiner oftmals sogar genannt hat, in Anlehnung auch an das, was schon die Theosophen so geschildert haben, die astralische Welt, also die Seelenwelt, wird oft auch bezeichnet als die elementarische Welt, weil dort die vier Elemente in Wahrheit ihren Ursprung haben. Auch wenn sie dann letztlich die Bausteine der äußeren Welt im Grunde werden. Aber ihren Ursprung haben sie dort in der Seelenwelt. Und zwar natürlich nicht in den höchsten Partien in Wahrheit, sondern in den vier niedersten Bereichen der Seelenwelt. Also von dort her kommen diese Kräfte, die dann letztlich die vier Elemente bilden und die dann mit der Zeit immer mehr diesen Erdenmenschen, der aber jetzt am Anfang noch wirklich die ganze Erdensphäre inklusive Mondensphäre umfasst, zu durchsetzen beginnt. Also zunächst einmal am Anfang bis zum Luftelement. Es geht bis zum Luftelement. Das ist ja geschildert. Also der Moment, wo dem Adam das Luftelement einverleibt wird, in dem Moment wird er, heißt es, auch eine lebendige Seele, Nefesh Chaya. Dieses Nefesh Chaya, dieses Nefesh ist aber im Grunde eben dasselbe auch, was im ersten Kapitel schon steht für die Gruppenseelen der Tiere zum Beispiel. Auch dort ist Nefesh Chaya genannt. Also das ist genau das, was ich vorhin meinte, damit, dass dieser Adam Katman in sich eigentlich auch noch alle diese Tiergruppenseelen zum Beispiel trägt, ja sogar noch die Pflanzengruppenseelen in sich trägt. Das ist also in dem Moment hier noch immer, der Fall beginnt sich aber jetzt zu trennen, Nämlich, wenn dann also später das Paradies weiter ausgestaltet wird, weil bis jetzt ist eigentlich nur der Adam da, dann wird also genannt, dass der Herr, also Adonai oder Jahwe Elohim, pflanzte den Garten Eden. Das ist erst nachdem der Adam Kadmon gebildet wird. Das heißt, wenn man das richtig betrachtet, wird nicht der Adam ins Paradies gesetzt, sondern es ist umgekehrt. Das Paradies wird aus dem Adam Katmon herausgebildet. Das ist eigentlich die richtige Betrachtung. Also das heißt, die Bilder der Adam läuft durchs Paradies sind im Grunde sehr naive Darstellungen. Sondern,
ja. Aber er tendiert oder hat die Erde an und für sich. Ist das richtig als Element?
Zum Schluss ja. Aber jetzt, am Anfang, ist mit dem Ackerboden oder mit der Erde noch gemeint, eben wirklich diese ganze Erdensphäre, die Mondensphäre mit umfasst. Also noch lange ist keine Rede vom festen Erdelement. Das entsteht nämlich erst sehr spät. Das entsteht so richtig erst mit dem Sündenfall geschehen. Da bildet sich dann wirklich auch in diesem ganzen Gebilde überhaupt erst das Erdenelement heraus. Gleichzeitig mit dem Lebensäther, ganz genau. Und nur es wird jetzt bereits vorbereitet. Also zum Beispiel mit den vier Flüssen, da steckt schon bei einem dahinter das sich später herausbildende Erdenelement. Aber es ist also jetzt noch in einer ganz seelenhaften Form und beginnt jetzt erst im Ätherischen etwas auszubilden. Also dort wird das vorbereitet. Und die Schilderung, wie jetzt eben dann in diesem Garten Eden die verschiedenen Bäume entstehen, dann sind das also alles, und dann in der Folge die Tiere und so weiter herausgesetzt werden. So muss man sich eben vorstellen, das ist alles etwas, was aus diesem Adam, ja, wie soll ich jetzt sagen, Adam Katmon, aber es ist eben nicht mehr der große kosmische Adam Katmon, sondern es ist der kleinere jetzt, der die Erdensphäre umfasst. Also nennt man, weiß ich nicht, Adam Eretz, müsste man fast nennen, oder Adam eben. Adam sagt, hat ja mit Ha-Adama, mit der Ackererde zu tun, aber Ackererde, immer daran denken, das ist die ganze Erdensphäre zunächst einmal, nicht das, was wir kennen.
Und können wir ganz kurz zurückgehen?
Ja.
Wenn der große Adam Katmon,
ja.
Zu welchem Zeit, in welchem Entwicklungsstadium der Erde, der jetzigen
ja.
Erde, wurde oder wann treten die Elohim überhaupt an die Arbeit, um die.
Du meinst, wenn man es von außen betrachten würde?
Ja.
Naja, im engeren Sinn beginnt, also nach einem Hinweis von Steiner, das Sechstagewerk dort, wo sich Erde und Sonne zu trennen beginnen. Wobei mit Erde aber jetzt gemeint ist, dieses Erdenhafte umfasst zum Beispiel auch noch alles das mit, aus dem sich später die Planeten bilden. Das heißt, die einzelnen Planetensphären dann letztlich und sogar dann die körperlichen Planeten. Also es gibt eine Trennung zwischen Sonne im Grunde und dem ganzen Rest, aus dem unser Planetensystem dann sich bildet. Und der erste Schöpfung, also das erste Kapitel der Genesis, wenn ich es jetzt von außen betrachten würde, also vom physisch-sinnlichen her, würde damit zusammenhängen, dass sich aus dieser, weiß ich nicht, Gaswolke, die sich von der Sonne gelöst hat, langsam herausbilden die einzelnen Planeten, inklusive dessen, was dann später unsere Erde wird. Also das wäre das, was man von außen betrachten könnte. Das spielt sich also ab während der Schilderung dieses ersten Kapitels der Genesis, wenn man es von außen betrachtet. Nur die Schilderung von innen ist immer ganz andere. Also da blicken wir eigentlich in das seelische Erleben der Elohim hinein. Von außen würden wir sehen, es beginnt dort, nämlich die erste Zeile schon, also es schufen die Elohim den Himmel und die Erde, dann heißt das, es trennt sich die Sonne einmal von dem ganzen Rest.
Und dann kommt der Adam, man wurde Adam geschaffen.
Der Adam
Katmon.
Adam Katmon, naja.
Ja.
Im Prinzip ist er von Anfang an in gewisser Weise als Anlage da. Wir haben das einmal kurz besprochen, wo wir gesagt haben, Steiner sagt doch so oft, der Mensch ist eigentlich schon ganz am Anfang da. Letztlich kann man bis zum alten Saturn zurückverfolgen. Und hier in der Schöpfungsgeschichte tritt er scheinbar erst am sechsten Schöpfungstag in Erscheinung. Aber im Prinzip wird während der ganzen sechs Schöpfungstage nichts anderes geschildert, als wie langsam diese kosmische Gestalt des Adam herausgebildet wird. Also das heißt, er ist eigentlich während dieser ganzen sechs Schöpfungstage da, aber fertig ist er am sechsten Schöpfungstag als kosmischer Adam Kadmon eben.
Aber es gibt ja noch keine Zeit, das glaube ich.
Naja.
Ja, in welchem
das hat mit dem alten Saturn nichts. Nein. Das ist so. Also, wir hatten alten Saturn. Da wird im Prinzip veranlagt der physische Leib des Menschen. Das heißt, und zwar vor allem das, was heute noch die Grundlage der Sinnesorgane interessanterweise ist. Also, das heißt, im Prinzip wird die physische Grundlage der Sinnesorgane geschaffen, wobei aber dieser alte Saturn sich im dichtesten Zustand nur bis zum Wärmeelement verdichtet hat. Also was irgendwie noch vergleichbar ist mit dem, was wir heute als Wärme kennen. Aber es gibt kein Luftelement, es gibt kein Wasserelement und schon gar kein Erdelement.
Und auch keine Zeit.
Am Anfang der Saturnentwicklung nicht. Sie entsteht mit der Saturnentwicklung. Mit der Saturnentwicklung entsteht die Zeit, was so viel heißt, wie dass es keine Möglichkeit gibt, irgendwie sinnvoll nachzufragen, was war vor dem Saturn. Es gab aber, man kann höchstens sagen, unabhängig von diesem Saturn gab es Entwicklungen bereits. Und aus dieser Entwicklung sind gewisse schöpferische Wesenheiten bereits hervorgegangen. Man kann das Wort davor nicht wirklich gut gebrauchen. Wir tun uns halt so schwer, das irgendwie zu sagen. Aber jedenfalls, das sind dann nämlich genau die schöpferischen Wesenheiten, die diesen Saturn hervorbringen, letztlich. Aber man kann nicht sagen, sie waren davor, nämlich aus einem wesentlichen Grund nicht. Weil es kein Karma, das heißt kein Schicksal gibt, das von dem davor oder abseits hinübergeht zu dem Saturn. Das heißt, es ist ein völliger Neuanfang. Diese Wesenheiten sind nicht mit irgendeinem Karma belastet. Und es gibt auch kein Weltenkarma, das durchgeht. Das heißt, mit dem Saturn fängt wirklich etwas völlig Neues an, von Null auf. Und das geht dann weiter, nachdem dieser alte Saturn wieder ganz ins Geistige zurückgekehrt ist, das heißt also auch diese äußere Wärme wieder verschwunden ist, ja sogar die ätherische Wärme verschwunden ist, die seelische Wärme verschwunden ist, zieht sich ganz ins Geistige zurück.
Und die Zeit hört auch auf.
In dem Moment hört die Zeit auch auf, ja. So ist es, ja. So ist es. Also es hätte also keinen Sinn zu fragen, also wie lange dauert es jetzt, bis wieder aus dem Geistigen etwas hervorkommt. Weil das ist der nächste Schritt, dass aus dem Geistigen jetzt ein neuer planetarischer Entwicklungszustand, eigentlich müsste man sagen ein kosmischer Entwicklungszustand, weil es ist ein ganzer Kosmos, der neu entsteht. Modern würde man sagen, mit einem neuen Urknall oder so entsteht ein neuer Kosmos, der aber jetzt im Gegensatz zu dem alten Saturn den großen Unterschied hat, dass da bereits ein Weltenkarma hinübergeht. Also dieser neue Zustand, den Steiner die alte Sonne nennt, der hängt karmisch bereits mit dem alten Saturn zusammen. Und das heißt, das, was auf dem alten Saturn gebildet wurde, kommt jetzt in neuer Form hervor und man muss sich sozusagen mit dem, was dort getan wurde, auseinandersetzen. Und muss auf der Grundlage weiterbauen. Also man kann nicht mehr ganz von Null anfangen.
Das Interessante ist, dass bei dem zweiten Ramadag, das heißt ja auch Ramadag im Indischen, beim zweiten Ramadag, der Saturn nicht mehr zur Gänze aufgelöst werden konnte, sondern schon Saturn als peripherer Planet entstand. Also aus dem Weltgedächtnis konnte nicht mehr alles aufgelöst werden. Und es gibt jetzt schon ein Planetensystem außerhalb der Saturn, der nicht mehr aufgelöst werden konnte. Der Teil wurde aufgelöst,
richtig.
Aber kleinerer Teil, der ist jetzt schon da. Das heißt, wir haben es schon sichtbar. in der
richtig. Da bleibt nämlich was zurück, was an der sozusagen geradlinig fortschreitenden Entwicklung in der Form nicht teilnehmen kann.
Ja, so wie eine Schlacke.
Ja, genau, richtig. Ja, richtig. Das hängt auch damit zusammen, dass bereits auf dem alten Saturn bestimmte Wesenheiten, und zwar geht es da immer um die Wesenheiten, die ihre Ich-Entwicklung gerade dort durchmachen, weil auch auf dem alten Saturn gab es bereits Wesen, die eine Ich-Entwicklung durchgemacht haben. Man könnte sagen, die dort ihre Menschheitsstufe durchgemacht haben. Denn Menschheitsstufe heißt immer das Werden eines geistigen Wesens. Und das beginnt damit, dass ein Ich auftritt. Tiere zum Beispiel haben ein individuelles Ich nicht. Wir haben ein Gruppen-Ich. Aber erst dort, wo die Stufe des Ich ist, beginnt also ein geistiges Wesen im engeren Sinn zu entstehen. Und auf dem alten Saturn waren es jetzt die Wesenheiten, die wir heute als die sogenannten Urengel kennen. Also der Engel, Erzengel, Urengel. Die sind also schon sehr erhabene Wesenheiten. Die haben dort auf dem alten Saturn ihr Ich bekommen und entwickelt, weiterentwickelt. Und gab aber bereits dort bestimmte dieser Urengel, die zurückgeblieben sind in der Entwicklung, die nicht sozusagen das volle Entwicklungsziel erreicht haben. Und die daher später diese Entwicklung nachholen müssen, unter anderen Bedingungen, und die dadurch aber auch zu Widersachermächten werden. Also weil gerade die Wesenheiten, die hinter der Entwicklung zurückbleiben, die werden zu Widersachermächten. Das hat in der Gesamtentwicklung eben durchaus seinen Sinn, aber sie machen auch Schwierigkeiten zwischendurch. Gerade indem man diese Schwierigkeiten dann überwindet, wird man stärker, und gerade für uns, die wir hier auf Erden unsere Menschheitsstufe durchmachen, ist das besonders bedeutsam, weil gerade diese Auseinandersetzung mit den Widersachern insgesamt uns die Möglichkeit zur Freiheit gibt, die in so radikaler Form eben noch keine dieser Wesenheiten errungen haben, die uns vorangegangen sind. Also weder die Engel, die Erzengel noch die Urengel. Und man kann auch sagen, diese Urengel, die auf dem alten Saturn bereits zurückgeblieben sind, sind nicht aus eigenem Entschluss oder aus eigener Nachlässigkeit zurückgeblieben, sondern es ist im Schöpfungsplan in gewisser Weise so vorgesehen, dass bestimmte Wesenheiten dazu bestimmt werden, Widersacher zu werden, Widerstand zu leisten der Entwicklung. Das fängt also auf dem alten Saturn an, und das sind diese Widersachermächte, die in der Zukunft immer bedeutsamer werden. Das sind die Steiner dann die Asuras nennt. Also Steiner hat sie nicht so benannt, sondern das ist ein alter indischer Ausdruck. Es gibt die Suras, das sind die Fortgeschrittenen, die regelrecht Fortgeschrittenen. Es gibt die Asuras. A ist immer die Verneinung, die also denen entgegenstehen. Also in der indischen Lehre, im Hinduismus und so weiter, gibt es dann viele Geschichten davon, wie die Suras mit den Asuras kämpfen. Also die Suras sind dann die Geister des Lichtes, wenn man so will, und die Asuras sind die, die das Licht verneinen, also die Geister der Finsternis. Ganz starke Geister der Finsternis. Die werden also in Zukunft sehr bedeutsam werden, weil die also ganz besonders unmittelbar das menschliche Ich angreifen können. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite den physischen Leib des Menschen angreifen können. Sehr unmittelbar. Na klar, weil der auf dem alten Saturn veranlagt wurde. Und die also mit diesen Kräften also besonders vertraut sind. Also zum Beispiel Luzifer, Ahriman kommen unmittelbar an den physischen Leib des Menschen nicht heran. Nicht einmal der Ahriman. Weil der greift eigentlich den Ätherleib an. Und als Folge nur dann wirkt das natürlich vertrocknend auch auf den physischen Leib. Aber er kann nicht unmittelbar den physischen Leib angreifen. Und die luziferischen Kräfte, nämlich warum? Die arimanischen Kräfte sind die, die auf der alten Sonne zurückgeblieben sind. Die sind dort als Widersachermächte zurückgeblieben, also, oder sind danach dann Widersachermächte geworden. Und die luziferischen, Bei der nächsten Stufe, das ist der sogenannte alte Mond. Dazwischen geht es wieder in einen rein geistigen Zustand, also diese alte Sonne. Dort gibt es bereits das Luftelement plus dem Wärmeelement, das es sowieso schon gab. Und dazu entsteht im Ätherischen der Lichtäther. Den gab es auf dem alten Saturn auch noch nicht. Daher war im Wesentlichen der alte Saturn eine finstere Welt. Also es gab das Licht noch nicht. Es gab im eigentlichen Sinn den Raum noch gar nicht. Die Zeit schon, die entsteht eben mit dem alten Saturn, aber im eigentlichen Sinn den Raum gibt es noch nicht. Also das ist eine ganz merkwürdige Welt. Naja, man kann sich das so vorstellen, wie es einem im Seelischen, man kann zwar im übertragenen Sinn von einem Seelenraum sprechen, aber das ist noch kein äußerer Raum. Also diesen äußeren Raum gibt es eben im alten Saturn noch nicht, obwohl es so etwas wie Wärme schon gibt. Aber das ist Wärme, die zwar schon einen physischen Charakter hat, aber trotzdem eben sich von unserer heutigen dadurch unterscheidet, dass es eben den äußeren Raum noch gar nicht gibt. In Wahrheit. Das ist wahnsinnig schwer vorzustellen. Das ist also was, man müsste sich so vorstellen, wenn man versucht in sich zu meditieren darüber, was ist Seelenwärme, was ist Seelenkälte, diese Unterschiede zu erleben und jetzt diese Seelenwärme sich so verdichtet vorzustellen, dass sie so dicht wird, als könnte man sie äußerlich fühlen. Wenn ich äußerlich wo Wärme fühle, nur Wärme fühle, dann fühle ich eigentlich auch nicht den Raum dabei, sondern ich fühle kalt, warm. Also dieses Empfinden irgendwo zu spüren, also von dorthin zu gehen, also vom rein Seelischen überzugehen bis zu einem wirklich sozusagen körperlichen Wärme- und Kälteempfinden, das aber eben noch ganz unräumlich ist, im Sinne von mir ist kalt, mir ist warm als ein Ganzer. Das ließe sich noch annähernd irgendwo damit vergleichen, und jetzt aber gibt es zwischen dem mir ist kalt und mir ist warm ein ganzes breites Spektrum an Wärmegraden sozusagen. Und dieses sich immer mehr differenzieren zwischen dem Kältepol und dem Wärmepol, wenn man so will, das passiert während dieser alten Saturnentwicklung. Und in dem drinnen liegt zum Beispiel jetzt die Anlage aber unseres ganzen physischen Leibes. Aber in der nicht räumlichen Form in Wahrheit. Also ganz, ganz kurios in Wahrheit und ganz schwer vorstellbar. Aber natürlich sind es Dinge, die so weit weg von unserem heutigen Erleben sind, dass es kein Wunder ist, dass uns das sehr schwer fällt, uns dort hineinzuversetzen irgendwo. Wir können eigentlich immer nur vergleichsweise in Bildern darüber sprechen, so wie wir uns auch sehr schwer vorstellen können, was war vor der Zeit. Wir fragen immer, jetzt hat die Zeit angefangen. Ja bitte, aber was war vor der Zeit? Und tatsächlich, es war etwas abseits davon, weil ja Wesenheiten da sind, die mit dem Saturn, mit dem die Zeit beginnt, die das Ganze hervorbringen und schaffen. Aber es hat eben keinen Sinn, von einem davor in unserem Sinne zu sprechen. Weil unser Zeiterleben hängt immer in letzter Konsequenz damit zusammen, dass ein Weltenkarma durchgeht. Also dass er wirklich eine karmische Verbindung vom Anfang der Zeit bis zum Ende der Zeit durchgeht. Am Ende der Zeit wird das ganze Karma ausgelöscht sein. Und dann hört die Zeit auf. Und trotzdem wird es Wesenheiten geben, die überbleiben dabei, die aber jetzt völlig neu beginnen können, die mit keinem Karma belastet sind, die im Grunde an nichts gebunden sind.
Die keine Urkraft werden.
Ja, genau das.
die keine Uhr tragen werden.
Nein, die werden sicher keine tragen. Nein, da gibt es keine Uhr mehr sozusagen. Da gibt es eben nicht einmal mehr die große kosmische Weltenuhr, weil unsere Uhren sind ja Abbild der kosmischen Weltenuhr. Man könnte ja sagen, mit dem alten Saturn wird die erste Anlage dieser kosmischen Weltenuhr gebildet. Da sind dann die Tierkreiswesenheiten bereits beteiligt und so weiter, die das Ganze gliedern. Und die Entstehung der Zeit hat mit dem allen etwas zu tun, dass sich das herausbildet. Dass eben eine bestimmte Gemeinschaft von Wesenheiten sich zusammenfindet, die jetzt das alles hervorbringen und damit anfangen, Weltenkarma zu schaffen. Und das ist aber eben mit dem alten Saturn noch lange nicht erledigt, sondern es holt zwar jetzt Atem, indem es durch einen Zustand der Vergeistigung durchgeht, also ganz aus der äußeren Erscheinung, selbst aus der zeitlichen Erscheinung heraus verschwindet. Daher hat es keinen Sinn zu fragen, wie lange dauert denn das, bis der alte Saturn jetzt wieder als alte Sonne neu hervortritt. Das ist der Zustand, den Steiner dann das sogenannte Pralaya nennt, also wo das durchs Geistige durchgeht. Und zwar dieses Geistige geht eben wirklich bis durch die Stufe des Nirvanas durch letztlich. Also dort, wo die Schöpfungsquelle ist, bis dorthin zieht es sich zurück, zumindest in die unteren Sphären des Nirvanas, wobei dort unten und oben schon also sehr irrwitzige Begriffe sind, aber wir haben halt keine anderen. Aber da kommt es aus dem Bereich der Zeit heraus. Also im Grunde, wenn man es jetzt wieder äußerlich betrachten würde, müsste man sagen, der alte Saturn verschwindet und im selben Moment tritt die neue Sonne hervor. Das, wenn es irgendeinen äußeren Beobachter gäbe oder geben könnte, der das verfolgt, sieht, dass der alte Kosmos, der alte Saturn, der nicht einmal räumlich ist, verschwindet. Also dieses Erleben von warm und mir ist kalt, verschwindet. Es verschwindet das Erleben der ätherischen Wärme, die schon was viel Innerlicheres ist, die man vergleichen könnte mit ich fühle mich lebendiger, ich fühle mich toter. Das wäre irgendwas Vergleichbares, wenn man es mit der ätherischen Wärme, weil ätherische Wärme heißt, es ist in ganz lebendiger Bewegung. Ätherische Kälte heißt, es kommt in einen Zustand der Erstarrung herein. Das heißt, das eigentlich, man könnte fast sagen, Krankwerdens, Todwerdens, also in die Richtung irgendwo, wenn man es irgendwie vergleichen will. Und auch das verschwindet, dann verschwindet sogar dieses Erleben der seelischen Wärme. Seelische Wärme heißt, das Seelische geht auf, wird weich. Seelische Kälte heißt, das Seelische ist natürlich wieder ein räumliches Bild, aber es ist nicht räumlich zu nehmen, es ist nur vergleichsweise, wird eng, zieht sich zusammen, wird auch unbeweglicher, innerlich, seelisch, ärmer, immer ärmer, immer ärmer, bis es verschwindet, bis die Seele sozusagen ganz leer ist, ja, eigentlich aufhört zu existieren. Das ist der Moment, wo sich dieser Saturn ganz ins Geistige zurückzieht. Dann bleibt eigentlich nur mehr die Schöpferkraft über, die diesen ganzen Saturn hervorgebracht hat. Das heißt, die geistigen Wesenheiten, die diesen alten Saturn hervorgebracht haben, beziehungsweise die neu als geistige Wesenheiten entstanden sind. Eben diese Urengel, die damals die Menschheitsstufe durchgemacht haben. Die gehen auch mit jetzt durch das Geistige. Nicht abfallen tut alles, was nicht geistig ist dabei. Das heißt, alle untergeordneten Elementarwesen und so weiter, die es in einer gewissen Form, nämlich Feuerelementarwesen, durchaus auf dem alten Saturn gegeben hat, das verschwindet. Das hört auf. Aber die damals Menschen wurden, das heißt ein Ich bekommen haben, geistige Wesenheiten wurden, die gehen durch diesen Zustand der Vergeistigung mit durch. Und die kommen, die stehen am Anfang jetzt dieser alten Sonne. Da kommen diese Wesenheiten wieder hervor, beziehungsweise werden wirksam. Das heißt, sie gehen durch etwas Ähnliches durch, was im Kleinen geschildert wird, da jetzt bei der Schöpfungsgeschichte mit dem siebenten Schöpfungstag. Das ist im ganz Kleinen etwas sehr Ähnliches. Weil da hört alle äußere Tätigkeit auf und sie ziehen sich ganz ins Geistige zurück. Und da ist es halt jetzt in einer viel größeren Dimension noch. Also diese geistigen Wesen kommen aus dem Pralaya wieder hervor, beginnen jetzt einmal das Weltenkarma, das sie mitbringen vom alten Saturn, in einer ersten Stufe auszuleben, indem sich äußerlich in einer kurzen Folge das ganze Saturnleben wiederholt. Es kommt also wieder ein Wärmezustand hervor, seelische Wärme, die sich zur ätherischen Wärme verdichtet, die sich weiter bis zur physischen Wärme verdichtet. Und dann kommt aber als Neues dazu, dass dieses Wärmeelement sich in etwas Niederes und etwas Höheres zu spalten beginnt, und zwar auf allen Ebenen. Und das Höhere wird zum Beispiel auf der ätherischen Ebene dann der Lichtäther, das Niedere wird das Luftelement. Das tritt jetzt hervor. Das heißt, diese alte Sonne beginnt ab einem gewissen Zeitpunkt zu leuchten und zugleich entsteht eben das Luftelement. Und es entsteht jetzt sogar bei dieser alten Sonne so ein rhythmischer Prozess, Aufleuchten, wieder Verschwinden des Lichtes. Das ist also nicht so mit einem Schlag, dass die kontinuierlich leuchtet, sondern es ist eigentlich so ein bisschen ein Pendeln auch immer wieder, dass so etwas altes Saturnmäßiges noch nachwirkt, wo es noch finster ist, allerdings jetzt schon im Räumlichen sich ausbreitet, nämlich mit dem Moment, wo das Licht entsteht, mit dem Licht entsteht zugleich der Raum. Und damit, dass der Raum entsteht, entsteht überhaupt auch erst die Möglichkeit, dass sich das Luftelement bilden kann, das sich eben jetzt auch bereits in den Raum hinein ausbreitet. Also diese alte Sonne ist bereits eine räumliche Welt. Und man muss sich das so wie eine pulsierende Sonne vorstellen. Das Interessante ist, das ist ja so, wenn man die Astronomen hinausschauen in den Sternenhimmel, es gibt pulsierende Sterne, die also heller werden, dunkler werden, heller werden, dunkler werden. Und ist also eine ganz interessante Beobachtung. Also es gibt andere Welten, die durch ähnliche Zustände durchgehen, jetzt gerade durchgehen. Und also da gibt es jetzt Überschneidungen sozusagen. Das ist jetzt noch ein riesig weites Thema. Da wird man jetzt ganz abdriften, wenn wir das verfolgen wollen. Aber man kann sich natürlich die Frage stellen, dieser ganze Kosmos jetzt nur wegen uns? Ja, nur wegen uns, einerseits. Auf der anderen Seite gibt es diese Hunderttausende Milliarden Sterne und jeder kann das von sich dort auch sagen. Jeder oder viele davon haben auch ihre Planetenwelt, die entsteht und wo auch eine Schöpfung entsteht. Und das alles gleichzeitig. Und auf verschiedenen Stufen. Das heißt, wenn wir hinausschauen, ist der ganze Kosmos ist nötig, dass wir so, wie wir jetzt sind, da sein können. Dazu brauchen wir alle diese Milliarden Sterne dazu. Aber jeder dieser Sterne ist auch wieder so eine Welt für sich, die auch wieder den ganzen Rest dazu braucht, dass es sich auf seine Weise entwickeln kann. Also es ist... Aber das ist jetzt was man nicht wirklich also durchschauen kann, dann im Detail, also dort in diese fernen Sternenwelten hineinzuschauen, ist ganz schwierig, obwohl wir mit unserem Ich eine starke Beziehung dazu haben. Das ist nämlich auch ganz interessant, weil dieser Ausspruch, jeder hat seinen Stern, hat etwas auch damit sogar zu tun. Also, dass wir zu einer bestimmten dieser Sternenwelten also auch eine besonders starke Beziehung haben. Also das ist, so weit geht das. Und das hängt damit auch mit der Individualisierung sogar des Menschen zusammen. Also Riesenthema eigenes. Aber bleiben wir jetzt bei dieser alten Sonne. Also da bildet sich der Lichtäther, einerseits das Luftelement. Dann gestaltet sich das aus. Auf dieser alten Sonne machen die Erzengel ihre Menschheitsstufe durch. Das heißt, sie werden zu geistigen Wesenheiten, indem ihnen das Ich, der Funke des Ichs verliehen wird, das allerdings anders geartet ist als unser menschliches Ich, weil es eben auch nicht dieselbe Freiheit entwickeln kann, wie es potenziell zumindest das menschliche Ich entwickeln kann. Aber sie sind dadurch trotzdem in einer gewissen Weise eigenständige, selbstständige geistige Wesenheiten. Dann geht das Ganze, diese alte Sonne, wieder in einen Zustand der Vergeistigung hinein, also das Luftelement zieht sich zurück, der Lichtäther zieht sich zurück, es bleibt zunächst wieder nur Wärmeäther, auch der zieht sich zurück, seelische Wärme, das alles zieht sich zurück, geht wieder in die Vergeistigung hinein und kommt dann, äußerlich gesehen, würde man wieder sagen müssen, sofort, weil wenn das jetzt durch die Vergeistigung, durch das Pralaya durchgeht, ist der Zeitbegriff irrelevant. Also äußerlich gesehen würde sofort jetzt, wenn dieser alte Kosmos verschwindet, mit einem riesigen Blitz ein neuer Kosmos entstehen und hervortreten. Ist ja interessant, dass heute mittlerweile in der Astrophysik solche Szenarien gedanklich durchgespielt werden, weil mit dem Geschichte mit dem Urknall und so. Es gibt Überlegungen, dass es nicht nur einen Urknall gegeben hat, sondern dass unser Kosmos einmal mit einem Endknall, nennt man das halt dann, zusammenstürzen wird und dann wird es wieder einen neuen Urknall geben. Und dann wird ein neuer Kosmos entstehen. Ist natürlich äußerlich naturwissenschaftlich jetzt nicht wirklich beweisbar, es ist halt eine Theorie, über die man nachspinnt. Aber aus der geistigen Sicht gesehen, ist in gewisser Weise was Richtiges dahinter, weil eben jeder dieser kosmischen Bildungen einmal wieder in die völlige Vergeistigung geht, das heißt äußerlich verschwindet und dann ein neuer Zustand hervortritt. Äußerlich gesehen, wie gesagt, sofort, augenblicklich. Im selben Moment, wo der verschwindet, tritt der neue hervor. Innerlich gesehen geht es durchs Geistige durch und holt sich dort gewaltige neue Kräfte wieder herunter. Mit diesen neuen Kräften, aber belastet mit dem Weltenkarma der alten Sonne und des alten Saturn, entsteht jetzt die neue Welt, die Steiner den alten Mond genannt hat, die alte Mondenwelt. Da wird jetzt wieder durch das Weltenkarma bedingt der alte Saturnzustand kurz wiederholt und auf ein neues Niveau gehoben, das heißt die Fehler, wenn man so will, ausgeglichen, die dort passiert sind, dasselbe mit dem alten Sonnenzustand und dann geht es erst so in die eigentliche Mondenentwicklung herein. Dort machen jetzt die Wesenheiten, die wir heute als Engel bezeichnen, ihre Entwicklung durch. Das heißt, sie bekommen ihr Ich dort, sie machen ihre Menschheitsstufe dort durch. Im Übrigen, ja, auch was Wichtiges, mit der alten Saturnentwicklung ist besonders beschäftigt jene Wesenheit aus der Trinität, die wir als die Vatergottheit bezeichnen. Die hat besonders zu tun mit der alten Saturnentwicklung. Die Sohnesgottheit, also der Christus, hat sehr stark zu tun mit der alten Sonnenentwicklung. Und das, was man in der Trinität dann als den Heiligen Geist bezeichnet, also der dritte Logos, der hat etwas zu tun mit der alten Mondenwelt. Das ist sozusagen der oberste Herrscher, wenn man so will, dieser Mondenentwicklung. Dort geht die Verdichtung jetzt weiter, einerseits beziehungsweise im Ätherischen die Verdünnung nach oben zu dem Lichtäther, der mit der Wiederholung der Sonnenwelt hervorkommt, geht als nächste Stufe, entsteht der Klangäther. Der Klangäther, der zum Beispiel heute noch wirkt in der ganzen Stoffeswelt drinnen. Es ist ja hochinteressant, also dass man diese rhythmischen Gesetzmäßigkeiten dann zum Beispiel bis ins Periodensystem der chemischen Elemente wiederfindet. Das ist alles eine Wirkung des Klangäthers letztlich. Und nicht zufällig ist dann die Quantentheorie entstanden, die im Grunde also die ganze Materie als Schwingungsprozesse beschreibt. Weil das sind eben die ordnenden Kräfte des Klangäthers, die aber heute auch jetzt ganz ins Irdische heruntergezogen werden. Und nach unten hin entsteht jetzt bei dieser alten Mondenwelt das flüssige Element, also das Wasserelement. Das ist der Verdichtungszustand nach unten. Das entspricht dem noch, was oben der Klangäther wird unten das, nach unten hin das flüssige Element. Und die stehen auch in enger Beziehung zueinander. Und da machen eben die, heutigen Engelwesenheiten ihre Menschheitsstufe durch. Es bleiben wieder aber welche zurück dort. So wie auf dem Saturn welche zurückgeblieben sind, so wie auf der Sonne welche zurückgeblieben sind, die jetzt die arimanischen Wesenheiten sind, so sind auf dem alten Mond Engelwesenheiten zurückgeblieben oder sind so schweben geblieben zwischen Menschheitsstufe und Engelstufe, das sind die luziferischen Wesenheiten, die jetzt als luziferische Wesenheiten herauskommen. Und das heißt, das alles steckt aber jetzt im Weltenkarma schon drinnen irgendwo. Also wir haben jetzt drinnen die ganzen Widersachermächte, wir haben diese ganzen Entwicklungsstufen, die ein bestimmtes Gepräge bekommen haben und mit denen wir rechnen müssen. Wir können jetzt sagen, zum Beispiel der Lichtäther, so wie er heute ist, der passt mir nicht. Ich will den anders haben. Ja, ich kann ihn zwar sozusagen weiterentwickeln, wir eh nicht, aber gesprochen von der Perspektive höherer geistiger Wesenheiten, die halt mit dem Lichtäther arbeiten können. Die können zwar sagen, ich wandle ihn weiter um, forme ihn weiter, aber ich muss rechnen mit den Gesetzmäßigkeiten, die er schon einmal mitbringt. Ich kann nicht sagen, ich radiere das völlig aus und fange bei Null an, weil das war eine Fehlentwicklung angenommen. Sondern sie müssen mit dem Vorlieb nehmen, was durchs Weltenkammer herüberkommt. Und sie können es weiter formen, in eine andere Richtung führen, alles Mögliche, aber sie müssen rechnen mit dem, was an Gesetzmäßigkeiten sozusagen schon drinnen steckt, weil das sind eben karmische Gesetzmäßigkeiten. Naja, und dann geht diese alte Mondenwelt, zieht sich auch langsam wieder aus der Erscheinung zurück, das heißt, der Klangäther wird stumm, wenn man so will. Das flüssige Element verschwindet, es bleibt nur mehr Luft und Licht und Wärme in der Mitte über. Luft und Licht verschwinden auch, Wärme nur mehr. Die Wärme zieht sich aus dem Physischen zurück, zieht sich aus dem Ätherischen zurück, zieht sich aus dem Seelischen zurück und das Ganze geht wieder in die Vergeistigung. Das heißt, dieser ganze Mondenkosmos, ja, die Mondenwelt ist eigentlich die erste Welt, die man so richtig als Kosmos bezeichnen kann. Denn diese Sonnenwelt, die ihr vorangegangen ist, die war in einer gewissen Weise trotzdem noch sehr chaotisch. In dem Sinn, weisheitsvoll geordnet war sie noch nicht. Sehr lebendig, unheimlich lebendige Welt, in der sozusagen das Leben total durchströmt. Aber wirklich geordnete Strukturen findet man noch nicht darinnen. Die bilden sich nämlich erst auf der Mondenwelt heraus durch die Wirkung des Klangäthers. Also da entsteht eine gewisse Ordnung, daher sagt Steiner auch, diese alte Mondenwelt ist der Kosmos der Weisheit. Kosmos heißt, hat nämlich das Wort, beides hängt nämlich zusammen. Kosmos heißt auch etwas wie Ordnung, aber auch Schönheit. Weil die geordnete Welt ist erst die schön ist. Das wilde, chaotische Leben, das ja auf der Sonnenwelt im Grunde noch da ist, kann ich nicht als schön bezeichnen, weil ich im Grunde noch gar keine wirkliche Struktur festhalten kann. Das flimmert eigentlich nur so vor sich hin. In Wahrheit. Also da kann ich gar nichts fassen irgendwo an Strukturen so richtig. Also es entsteht und vergeht sofort wieder, immer wieder. Also diese ganzen Luftgebilde auch, die entstehen und vergehen ununterbrochen. Die sind nicht in einer bestimmten Form fassbar. Also das gelingt erst auf der Mondenwelt. So richtig. Und so richtig fertig ist es eben erst am Ende der Mondenwelt. Aber diese Weisheit kommt jetzt als Weltenkarma herüber, im positiven Sinne jetzt, so dass zum Beispiel die Erdenwelt von Anfang an die Weisheit einverleibt bekommt. Das ist das, was etwa unseren heutigen Naturgesetzen zugrunde liegt. Wobei natürlich das, was die Physik, die äußere Naturwissenschaft heute davon erkennt, nur ein Hauch davon ist. Da steckt noch sehr, sehr viel mehr Weisheit dahinter. Aber davon erkennen wir erst einen Hauch. Aber immerhin, das hätte es zum Beispiel am Anfang der alten Mondenwelt noch nicht gegeben. Man kann da nicht davon sprechen, dass es auf dem alten Mond so etwas wie Naturgesetze gegeben hätte. Das Das bildet sich erst langsam heraus. Jetzt auf der Erdenwelt fangen wir gleich von Anfang an damit an. Als Frucht, als karmische Frucht der alten Mondenentwicklung. So, jetzt kommt das also wieder aus dem Geistigen heraus. Jetzt entsteht endlich unser, wenn wir so wollen, Erdenkosmos. Dieser Erdenkosmos macht durch, da er ja mit einem Weltenkarma bereits belastet ist, Wiederholungszustände des alten Saturn, der alten Sonne und des alten Mondes. Die müssen einmal fertig sein, bevor überhaupt die eigentliche Erdentwicklung beginnen kann. Und dann, während dieser eigentlichen Erdentwicklung, gibt es jetzt den Moment, wo sich die Sonnenwelt zu trennen beginnt von dem ganzen Rest. Also zuerst ist das Ganze noch ein sehr einförmiges Gebilde, das alles das in sich trägt, dem was durchs Weltenkarma herübergekommen ist. Und dieses einheitliche Gebilde beginnt sich aber jetzt zu trennen in das, was unsere Sonne wird und einmal den ganzen Rest. Und der ganze Rest ist eigentlich riesengroß, weil dazu zählt auch der ganze Sternenhimmel rundherum. Also nicht nur unser Planetensystem in Wahrheit. Sondern es beginnt sich also jetzt langsam herauszubilden, so wie draußen sich die Sonnen, die Sterne herauszubilden beginnen, beginnt sich unsere Sonne herauszubilden und von der beginnt sich zu trennen, eben das, aus dem auch unser Planetensystem wird. Also den Moment, der ist gemeint, die Elohim, es schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Und mit der Himmelswelt ist eben gemeint, in Wahrheit wirklich die Sonnenwelt, aber in ihrer Beziehung zu dieser ganzen Sternenwelt auch draußen. Das ist das eine, und das andere ist das, aus dem unser ganzes Planetensystem, unser restliches, entsteht. Das ist Eretz, das ist die Erde, in der Ausdrucksweise. Aber in der Erde ist noch drinnen das Mondenhafte, da ist das Merkurhafte, da ist das Venushafte drinnen, da ist das Marshafte, da ist das Jupiterhafte, das Saturnhafte und sogar das Äußere. Uranus, Neptun hat ein bisschen eine andere Geschichte, weil das mehr mit der Welt außerhalb unseres Planetensystems zunächst einmal zu tun hat. Also Steiner sagt, das sind zugeflogene Planeten. Also das ist wieder nur eine eigene Geschichte. Dass da was aus der Welt außerhalb unseres Planetensystems dazukommt, aber sich in das Planetensystem eingliedert. Also das hat auch eine ganz besondere Bedeutung.
Sich die Bahn ausgeborgt.
Ja, genau. Also sehr kompliziert die ganze Geschichte, aber klar, ich meine, es geht um die Schöpfung eines ganzen Kosmos, es muss kompliziert sein, kann nicht anders sein. Man kann es also jetzt nur so mal in allergröbsten Zügen schildern. Also damit fängt es jetzt an und jetzt schildert das Sechstagewerk eben das, alles das, was außerhalb dieser Sonnenwelt ist, aus dem sie unser Planetensystem herausbildet, wie das zum Adam-Kadmon geformt wird. Und zwar aber mit den Kräften auch der ganzen Sternenwelt dazu. Das ist also einmal der Adam-Kadmon. Der bildet sich heraus. Und der ist am sechsten Schöpfungstag fertig und in dem Moment wird ihm das Ich verliehen. Das Ich nämlich, das die Elohim abgeben. Und dieses Ich ist sehr eigenartig gestaltet, weil wir haben es ja mit sieben Elohim zu tun. Das heißt, dieses Ich, das der Mensch bekommt, hat von Haus aus schon diese sieben Facetten aber auch in sich. Das ist noch was Interessantes. Weil er bekommt ein Ich, aber dieses eine Ich ist entstanden aus den sieben Ichen der Elohim. Und in gewisser Weise ist sozusagen dieses Menschen-Ich, das da verliehen wird, potenziell, aber wirklich nur potenziell höher als das Ich jedes einzelnen Elohim. aber eben halt nur potenziell, weil eben nicht dieses reife Ich, der Elohim, der Mensch bekommt, sondern nur den Funken da drinnen. Weil die Elohim bringen natürlich da ihr ganzes Schicksal auch mit und die geistige Reife, die sie sich erworben haben, dadurch, dass sie durch ein langes Weltenschicksal durchgegangen sind. Namentlich jetzt mit der Schöpfung des Menschen, aber ja schon vorher, auch auf den früheren planetarischen Zuständen, waren die Elohim ja schon mitbeteiligt irgendwo an dem ganzen Prozess und haben dort ein Schicksal durchgemacht und sind dadurch in ihrem eigenen Ich gewachsen. Und alles das, was sie in ihrem eigenen Ich, wie sie gewachsen sind da drinnen, das kriegen wir natürlich nicht unmittelbar. Sondern wir bekommen nur den Funken davon, den Splitter sozusagen davon, um überhaupt aus eigener Kraft Vergleichbares tun zu können. Nur wir bekommen eine Kraft, eine siebenfältige Kraft sozusagen mit, während jeder einzelne Elohim zunächst nur, wenn man so sagen will, eine einfältige Kraft hatte. Aber was wir mit dem Ich tun, hängt dann letztlich von uns ab, sonst wäre es ja kein Ich, nicht wahr? Wenn wir jetzt schon fertig was mitbekämen. Wir bekommen nicht die Kraft eigentlich mit, jetzt selber schöpferisch zu werden. Aber inhaltlich bekommen wir nichts mit, sondern nur der Möglichkeit nach, also potenziell, wenn man so will. Also das ist genau der Moment am Ende des sechsten Schöpfungstages. Und dann ziehen sich die Elohim selber, könnte man sagen, in ein kleines Paralleia zurück. Aber innerhalb dieser ganzen Erdenentwicklung. Das heißt, sie ruhen, sie gehen einmal ins Geistige zurück und der Mensch ist mit seinem Ich zunächst auch in diesem rein geistigen Zustand. Also gerade was sein Ich betrifft. Und jetzt zweites Kapitel der Genesis. Ja, vielleicht das noch zur Erwähnung, das haben wir aber besprochen ein bisschen auch, während wir dieses sechs beziehungsweise sieben Schöpfungstage besprochen haben. Am zweiten Tag zum Beispiel wird gebildet die Feste am Himmel. Und wir haben aber gesagt, es ist im Grunde nicht nur diese eine Feste, sondern es werden die ganzen Planetensphären nach und nach herausgebildet. Das ist ein Prozess, der zumindest am zweiten Schöpfungstag beginnt. Und am Ende des Sechstagewerkes zumindest so weit fortgeschritten ist, dass die ganzen Planetensphären da sind, bis hin zur Erdensphäre, die aber noch die Mondensphäre mit umfasst. Also so weit hat sich das gegliedert. Und das ist alles Bestandteil aber des Adam Kadmon zu dem Zeitpunkt. Und jetzt mit dem zweiten Kapitel der Genesis, mit der Schilderung des Garten Edens, der aber beginnt damit, dass der Adam aus der Ackererde geschaffen wird, was aber heißt, aus der Erdenmondensphäre heraus geschaffen wird. Das heißt, da zieht sich jetzt dieses Adam-Kadmon-Wesen eben bis auf diese Erdenmondensphäre zusammen. Das ist jetzt der große Sprung, der passiert im Grunde. Das ist der Sprung, der passiert also von der ersten Schöpfungsgeschichte zur zweiten Schöpfungsgeschichte. Das ist eigentlich ein dramatischer Prozess. Der dramatische Prozess der Zusammenziehung, dramatischer Prozess aber auch der Bewusstwerdung. Weil in dem gleichen Maße, in dem sich dieses Adam-Kadmon-Wesen zusammenzieht, beginnt also das Bewusstsein heller zu werden, weil je ausgedehnter das Bewusstsein ist, desto dünner ist es auch sozusagen und desto weniger hell ist es. Das ist so ähnlich wie, naja, das Bewusstsein unseres physischen Leibes. Unser physischer Leib hat auch ein Bewusstsein. Das ist so riesig, dass es bis an die Grenzen des Kosmos geht. Das heißt, in unserem physischen Leib spüren wir, was an den Grenzen des Kosmos passiert. Den ganzen Kosmos spüren wir mit. Nur das Bewusstsein ist so dumpf, dass wir überhaupt nichts davon mitbekommen, bewusst. Trotzdem, unser physischer Leib richtet sich danach, in den Feinheiten. Und sozusagen jede Erschütterung, die irgendwo im Kosmos passiert, hinterlässt ihre Spuren bis in unseren physischen Leib hinein. Wieder das Interessante, dass die moderne Physik mittlerweile dem auf der Spur ist. Und sagt, eigentlich kann ich das einzelne Atomteilchen oder sonst was nicht trennen vom ganzen Kosmos. Und das steht in einer Verbindung damit. Also das hängt mit diesem mineralischen Bewusstsein in Wahrheit zusammen. Dieses Bewusstsein haben insbesondere auch die Mineralien. Jeder Kristall hat dieses Bewusstsein, aber das ist halt ganz, ganz, ganz dumpf. So dumpf, dass das Steiner es manchmal auch das Todesbewusstsein nennt. Also je mehr sich das der Raum sozusagen zusammenzieht, desto heller wird aber das Bewusstsein. Also desto mehr kann ich mir mit. Also das ist ein gewaltiger Sprung, wenn sich dieser Adam Kadmon jetzt bis zur Erdensphäre, Erdenmondensphäre zusammenzieht. Das ist auch mit der Grund, warum da bereits so langsam sich ankündigt, nachdem nämlich dieser Adam Kadmon geschaffen ist und jetzt der Garten Eden beginnt, dann gleich das erste ist einerseits der Baum des Lebens, der geschaffen wird, und der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und damit beginnt mit dem Erschaffen des Baumes der Erkenntnis, beginnt bereits eine neue Bewusstseinsmöglichkeit für den Adam. Es wird jetzt eine Weile dauern noch, bis das dann so weit fortgeschritten ist, bis zu dem Punkt, wo dann eben geschildert wird, dass Eva und Adam eben essen von dem Baum der Erkenntnis. Aber im Prinzip ist das ein Prozess, der genau da beginnt, wo der Baum der Erkenntnis überhaupt geschaffen wird. Also im Grunde ist dieses Essen vom Baum der Erkenntnis, das dauert von dem Moment, wo der Baum der Erkenntnis geschaffen ist, bis zu dem Moment, wo dann geschildert wird im dritten Kapitel, dass also die Schlange, eben der Luzifer, die luziferischen Wesenheiten hereinkommen und die eben diesen immer noch riesigen Adam, der die Erdensphäre umspannt, die Erdenmondensphäre umspannt, dazu eben verführt vom Baum der Erkenntnis jetzt zu essen, aber da ist diese Bewusstseinsbildung, die damit verbunden ist, abgeschlossen, könnte man sagen. Das ist also ein Prozess, der fängt an, wirklich in dem Moment, wo der Baum...
Die Suhrennummer hast du vielleicht?
Ja, ich bin gerade dabei, muss abblättern. Also, ja, ihr müsst einmal das dritte Kapitel suchen, Sündenfall. Das ist ganz interessant, da fängt an, na, das werden wir noch sehr, sehr viel genauer besprechen müssen. Es fängt nämlich sehr interessant an, zweites Kapitel hört auf damit, also dass Adam und Eva nackt waren. Und das Wort ist nicht Arum. Das ist sehr interessant, weil das kommt jetzt mit der Schlange nämlich vor. Es kommt Hanachash, die Schlange, und sie war Arum als alles Leben des Feldes und so weiter. Und Arum heißt ja nicht, sie war nackter als alles andere, sondern sie war listiger als alles andere. Aha. Nackt sein hat was zu tun mit den Erkenntniskräften. Das ist was ganz Interessantes. Werden wir noch sehr viel genauer besprechen müssen, will ich jetzt nicht vorgreifen, weil das eine riesig komplizierte Geschichte ist, das muss man viel vorbereiten. Jedenfalls, da ist der Moment dann gegeben, dass also jetzt diese luziferischen Kräfte wirklich immer mehr wirksam werden. Aber im Prinzip läuft der Sündenfall schon ab dem Moment, wo der Baum der Erkenntnis überhaupt da ist. Und wir haben gesagt, das ist ja der Moment, wo überhaupt das erste Mal vom Bösen gesprochen wird. Vorher ist alles gut. Immer wieder wird wiederholt, die Elohim sahen es und es war gut. Und Vayar Elohim Kitov, immer. Während des ganzen ersten Schöpfungstages war das überall immer alles gut. Und jetzt das erste Mal kommt der Baum der Erkenntnis, Tov Vara, also des Guten und des Bösen. Das erste Mal, das heißt, da treten, ab dem Moment treten nämlich die Widersacherkräfte, namentlich die luziferischen, bereits in Wirksamkeit. Ab dem Moment sind sie, greifen sie unmittelbar in das Geschehen ein bereits. Und der eigentliche Sündenfall, der da geschildert wird, ist nur der Abschluss dieses Geschehens. Oder der vorläufige Abschluss. Weil wir müssen uns ja heute noch herumplagen damit. Aber da ist jedenfalls die Stufe dann so weit, dass am Ende dann ja eben Adam und Eva, wie es so schön heißt, aus dem Paradies vertrieben werden. Und jetzt kommt wieder die dramatische Zusammenziehung, jetzt werden sie also aus dem Paradies rausgeschmissen sozusagen, das heißt wörtlich, dass sie aus dieser Erdenmondensphäre absteigen, jetzt auf die zunächst noch zähflüssige Erde. Das ist der Moment, wo sich, ja, was heißt der Moment? Der Moment an äußerer Zeit gemessen würde sehr, sehr lange dauern, wo sich die Erdensphäre selber zu trennen beginnt von der Mondensphäre. Also das heißt, die Erdensphäre selber zieht sich zusammen. Mit dieser Erdensphäre zieht sich einmal dieser Adam selber zusammen. Das ist schon mal ein gewaltiges Schrumpfen, aber er ist immer noch so groß wie der ganze Erdplanet zu dem Zeitpunkt. Nur das Mondenhafte geht heraus. Und aus diesem ganzen Erdenplaneten heraus gestalten sich dann langsam wirklich die einzelnen Erdenlebewesen heraus, die also halt Vorformen des Menschen dann sind. Das heißt, das ist das, was dann an Pflanzen, an Tieren herausgesetzt wird, bis dann irgendwann einmal endlich so ein Wesen die Erde betritt oder erscheint auf Erden, das uns heutigen Menschen schon langsam ähnlich zu sehen beginnt. Und das ist dann der nächste Schöpfungsprozess. Aber mit dem Sündenfall, der erste Schöpfungsprozess ist der Adam Kadmon schrumpft zusammen auf Erdengröße. Und dann geht's weiter, dass er immer mehr sich in Einzellebewesen zu zerteilen beginnt in gewisser Weise. Und allerdings nicht der ganze Adam beginnt so zusammen zu schrumpfen, sondern ein Teil bleibt in dieser Erden-Mondensphäre, könnte man sagen, zurück. Und nur der größte Teil dieses Adam-Gebildes, wenn man so will, also dieses kosmischen Gebildes, das heißt dessen, was seelisch dahinter steckt, dessen, was ätherisch dahinter steckt, zieht sich zusammen. Und ein kleinerer Teil bleibt oben. Und aus diesem kleineren Teil heraus, ja, kleinerer Teil eigentlich, also vom Umfang her ist es der größere Teil, aber quantitativ gesehen ist es der kleinere. Ja. Von dort ist ja der Ursprung dann dieses nathanischen Jesus, dieses einen Jesusknaben. Der wird gebildet eigentlich aus diesem ursprünglichen Adam heraus, also von dem Rest, der zurückgeblieben ist. Von diesem kleinen Rest heraus, der zurückgeblieben ist. Und da ist eben das ganz Bedeutsame, dass der eben dadurch im Ätherischen, im Physischen, das daraus entsteht, ja im Seelischen natürlich auch, also im Astralischen, im Ätherischen, im Physischen, durch das Sündenfallgeschehen nicht beeinflusst ist. Das ist der Teil, der an dem Sündenfallgeschehen nicht teilgenommen hat, das ist der Teil, der mit dem Baum des Lebens verbunden geblieben ist. Und dem Sündenfall unterworfen war nur das, was mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen verbunden ist. Also dieser Teil stürzt sozusagen herunter auf die Erde, also wird einmal kleine Erdensphäre, wird Erdenkugel und wird dann in diese einzelnen Wesen. Und das, was mit dem Baum des Lebens verbunden ist, bleibt in der großen Sphäre draußen. Und aus dem ist aber dann das genommen, was sich erstmalig verkörpert zur Zeitenwende als dieser nathanische Jesusknabe, als dieser eine Jesusknabe. Und man muss auch dazu sehen, aber dass das also eine sehr interessante Verkörperung ist, weil das Ich-Prinzip, nämlich das geht den anderen Weg, das geht nämlich mit den Weg des Baums der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das heißt, im Grunde so ein richtiges Ich hat dieser nathanische Jesus gar nicht. Also so ein eigentliches Ich. Er hat nämlich nur so etwas, was auf dem Zustand, er hat schon ein Ich ist da, aber nicht so ein Ich, wie es der Adam Kadmon hatte, was er bekommen hat durch den Prozess, wo er sich also so zusammengezogen hat, sondern er hat im Grunde diesen Ich-Funken nur so drinnen, wie es herübergekommen ist, noch vom ersten Schöpfungstag. Also diesen ganz ursprünglichen Funken, der wirklich ein reiner Funke ist und der überhaupt noch nicht tätig war in irgendeiner Form eigenständig. Also das ist verbunden mit dem nathanischen Jesus. Und der Adam selber, also dieser andere Teil, der mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen verbunden ist, der macht ja da schon während des zweiten Schöpfungstages, dann während des zweiten Kapitels, also während dieser Paradiesesgeschichte und während des Sündenfalls, ja schon alle möglichen Dinge durch, die er aus seinem Ich heraus tätig macht. Und das alles tut dieser nathanische Jesus sozusagen nicht, also dieser spätere, wenn man muss sagen, der spätere. Also das heißt, dadurch entsteht einmal schon ein ganz besonderes Leibesgefäß, aber auch eben, weil das Seelische, also das Astralische, das Ätherische, das Physische dieses nathanischen Jesus nicht belastet ist durch den Einfluss der Widersacherkräfte, hat nicht teilgenommen an dem Sündenfall. Also das gibt überhaupt erst die Möglichkeit, dass sich dann eben im 30. Lebensjahr, wenn man es jetzt vom Alter dieses Körpers des nathanischen Jesus hernimmt, also wenn man es von der Seite ansieht, kommt dann das große kosmische Ich des Christus herunter. Jenes Christus, der zum Beispiel der große Führer der alten Sonnenentwicklung war, der dort ganz besonders dahinter gestanden ist. Und wobei ich ja schon einmal vor ein paar Vorträgen einmal erzählt habe, die Geschichte mit den beiden Jesusknaben, eben weil auch dieser nathanische Jesus also wunderbar alles hat, was mit dem physischen Leib zusammenhängt, mit dem ätherischen Leib, mit dem astralischen Leib, nur ein wirklich entwickeltes Ich hat er gerade nicht, sondern also der Ich-Funke bei ihm ist eigentlich der Ursprungsfunke noch. Das ist also noch ganz, ganz unbelastet. Das heißt, das ist nicht ein menschliches Ich, das jetzt schon durch eine ganz starke Entwicklung durchgegangen ist. Und damit jetzt dieses körperliche, leibliche Werkzeug auch noch durch eine entsprechende Ich-Kraft zubereitet wird, dazu ist notwendig, dass im 12. Lebensjahr dieses nathanischen Jesus das Ich des anderen Jesusknaben, des salomonischen Jesus, in dem ein Ich verkörpert ist, das eine ganz, ganz starke individuelle Entwicklung bereits durchgemacht hat während des Erdenlebens, also dass das Zarathustra-Ich ist, also ein ganz hoher Eingeweihter. Aber menschlicher, wirklich menschlicher Eingeweihter. Es gab ja in früheren Zeiten Eingeweihte, die einfach Träger einer höheren geistigen Wesenheit war, die einfach durch sie gewirkt hat. Das heißt, sie waren selber gar nicht besonders entwickelt, aber es hat ein höherer Geist durch sie gewirkt. Beim Zarathustra ist es aber so, dass wirklich sein Ich wirkt. Durch das Ich selber kann er dann schon höheres Geistiges hereinholen. Aber eben durchs Ich. Bei den ganz alten Eingeweihten ging das eben noch nicht durch das Ich durch, weil das eben zu klein war. Zarathustra ist einer der wirklich menschlichen Eingeweihten, die also bereits durch das Ich sehr viel hereinholen. Man könnte sagen, einer der fortgeschrittensten dann in dem Zustand. Und der verkörpert sich eben in dem anderen Jesusknaben und wechselt aber im 12. Lebensjahr hinüber in den Leib des nathanischen Jesus. Das heißt, ich habe jetzt dort diese Leibeshüllen, die vom Sündenfall nicht betroffen sind, und ich habe einen hohen Eingeweihten, das heißt ein hochentwickeltes Ich drinnen, das in Wahrheit für sich so weit ist, dass es bereits sein ganzes Karma wieder ausgelöscht hat auf Erden. Wir haben einmal auch davon gesprochen, im Buddhismus wird das zum Beispiel geschildert, wie der Buddha also Regeln dafür gibt, das Leben so zu führen, dass man letztlich einmal eine letzte Inkarnation auf Erden durchmacht. Also das heißt, letztlich sein ganzes Karma ausgelöscht hat wieder. Wenn man diesen Reifezustand erreicht hat, muss man sich für seine eigene weitere Entwicklung nicht mehr auf Erden verkörpern. Kann es aber, wenn man es im Dienste der Weltentwicklung für notwendig hält. Und diese Entscheidung hat der Zarathustra oder dieses Zarathustra-Ich eben getroffen, zu sagen, ich bin zwar für meine Entwicklung so weit, dass ich mich gar nicht mehr verkörpern müsste auf Erden, aber zum Heile der ganzen Menschheitsentwicklung gehe ich trotzdem in eine Verkörperung hinein, weil man gewisse Dinge eben nur hier im Erdenleben tun kann. Namentlich vorbereiten jetzt diese Leibeshüllen so, dass sie eben auch in sich tragen die Wirkungen eines ganz, ganz starken Ichs, eines Ichs, das eben im Grunde für sich die Erdentwicklung bereits abgeschlossen hat. Also das ist auch noch notwendig, weil man muss sich vorstellen, also wenn diese zwar ganz reinen Leibeshüllen nicht vorbereitet werden darauf, dann das noch viel gewaltigere göttliche Ich des Christus aufzunehmen, dann würden die das überhaupt nicht lange aushalten. Also sie müssen sozusagen langsam gewöhnt werden daran, also eine starke Ich-Kraft auch auszuhalten. Und das passiert eben jetzt vom 12. Lebensjahr des Jesus. Jetzt kann ich wirklich den Ausdruck Jesus gebrauchen, weil es gibt jetzt nicht mehr den Nathanischen und den Salomonischen, sondern sie sind eigentlich vereinigt in dem Sinn, dass es die Leibeshüllen des Nathanischen sind mit dem Ich des Salomonischen. Das ist das, was jetzt Rudolf Steiner dann schildert, etwa im sogenannten 5. Evangelium schildert er nämlich genau die Zeit, die in den anderen 4 Evangelien nicht geschildert ist. Da gibt es die Kindheitsgeschichte bis zu dieser Geschichte im Tempel eben, also wo Jesus plötzlich zu predigen beginnt im Tempel. Das ist also aber der Moment, wo das Ich des Zarathustra rübergeht in den Leib, in die Leibeshüllen des Nathanischen Jesus. Und dann wird es nicht mehr geschildert, dann geht es weiter schon mit der Jordantaufe. Jordantaufe ist aber der Moment, wo wirklich das Christus-Ich heruntersteigt in diese so vorbereitete Leibeshülle. Und das, was jetzt dazwischen liegt, vom 12. bis zum 30. Lebensjahr des Jesus, das wird geschildert in dem 5. Evangelium, das eben Rudolf Steiner gegeben hat, also das er hereingeholt hat, oder von dem er Teile zumindest hereingeholt hat, sagen wir mal so. Und die daher sehr, sehr wichtig sind für das Verständnis dann dessen, weil da natürlich ein Wesen, da wird eigentlich geschildert, wie wirklich diese Leibeshüllen dieses ursprünglich nathanischen Jesus vorbereitet werden, darauf das Christus-Ich aufzunehmen. Also das ist eigentlich das, was im 5. Evangelium geschildert wird. Und dann durchdringt also jetzt dieses Christus-Ich mit der Jordantaufe diese Leibeshülle, das Ich des Zarathustra geht heraus, freiwillig. Das heißt, es macht etwas durch, was der Mensch normalerweise nur mit dem Tod durchmacht, dass das Ich also den Körper endgültig verlässt. Und das Christus-Ich zieht ein und durchdringt jetzt langsam diese Leibeshüllen. Das ist ein Prozess, der letztlich erst abgeschlossen ist, wirklich mit dem Kreuzestod auf Golgatha. Dann erst ist eigentlich der tiefste Punkt der Inkarnation erreicht, in Wahrheit. Und nur so lang hält es auch dieses Leibesgefäß aus. Also und jetzt beginnt aber die Möglichkeit, dass diese diese Leibeshüllen durch diese Christuskraft eben vergeistigt werden.
Wann?
Naja, mit dem Prozess, naja, es beginnt natürlich schon vorher. Es hat also verschiedene Stufen. Also vorher heißt schon vor dem Mysterium von Golgatha, also vor dem Kreuzestod. Die erste Stufe ist natürlich die, dass also der ganze Astralleib umgewandelt wird zu Geist selbst. Das ist einmal die eine Stufe. Das ist das, was bis zu einem gewissen Grad ein hoher Eingeweihter auch erreichen kann. Vielleicht nicht vollständig, aber zumindest zu einem hohen Grad. Und, also das heißt ein menschlicher Eingeweihter. Es kommt die nächste Stufe, dass der ganze Ätherleib vergeistigt wird. Das heißt zum Lebensgeist umgewandelt wird. Das ist etwas, was ein menschlicher Eingeweihter alleine bereits nicht mehr vollbringen kann. Das er aber vollbringen kann durch die Hilfe des Christus. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Nicht vollständig wahrscheinlich, aber damit es überhaupt geht, also dazu ist der Christus notwendig. Und die vierte und höchste Stufe, die dritte und höchste Stufe, ist die, dass auch der physische Leib vollkommen vergeistigt wird. Das kann nicht einmal mehr der Christus ganz alleine, sondern dazu muss er, wie es so schön heißt, aufgefahren sein zum Vater. Das heißt, sich verbinden mit den Vaterkräften. Mit jenen Vaterkräften, die die Herrschaft gehabt haben über den alten Saturnzustand, wo die erste Anlage für den physischen Leib des Menschen geschaffen wurde. Damit hat der Christus ursprünglich nichts Wesentliches zu tun gehabt. Und das heißt, um den physischen Leib auch ganz umzuwandeln, muss also die Vaterkräfte zu Hilfe nehmen. Also da, und das ist das, was jetzt mit diesem Auferstehungsprozess beginnt. Denn diese Auferstehung ist nicht etwas, was jetzt am dritten Tage auferstanden, was am dritten Tage sozusagen vollendet ist, sondern was eigentlich da erst beginnt, in Wahrheit. Und denn wie ist dieser Auferstehungsleib? Also erstens einmal, es ist ein vergeistigter physischer Leib. Damit hat es zu tun, dieser vergeistigte physische Leib sorgt dafür zum Beispiel, dass der Ätherleib die Formgestalt des physischen Leibes trägt, an sich trägt oder tragen kann. Sagen wir es einmal so, daher kann in der Imagination, aber wohlgemerkt in der Imagination, also nicht für äußere sinnliche Augen, aber er kann in der Imagination in wirklich menschlicher Gestalt erscheinen. Das ist nämlich sonst normalerweise, wenn er toter erscheint, nicht der Fall, weil der Ätherleib eben sich auch überhaupt auflöst. Und wenn man Tote erlebt, sieht man zwar oft natürlich ein Erinnerungsbild an den Toten, wie er da auf Erden war, aber das ist dann wirklich nur unser Erinnerungsbild, das wir darüber legen. Die eigentliche imaginative Gestalt des Toten schaut nicht so aus wie sein Erdenbild. Ist ja auch klar, weil die Individualität ist ja viel mehr als sein letztes Erdenleben. Nur das geht ja durch viele Erdenleben durch. Also, und erst wenn so eine reife Entwicklung ist, wie sie eben bei dem Christus da ist, ist es so, dass das dann wirklich die fertige physische Gestalt ist. Wir werden auch einmal am Ende der Erdenentwicklung so weit sein, dass jeder von uns eine ganz individuelle physische Gestalt haben wird. Also sie wird ganz, genau, und die nehmen wir in vergeistigter Form dann mit. Das hängt dann mit der Auferstehung zusammen. Also und so lang, bis wir uns die erworben haben, so lang müssen wir durch die physischen Verkörperungen durchgehen. Das ist ein Aspekt davon. Der zweite Aspekt ist eben, dass wir bis dahin unser Karma ausgeglichen haben müssen. Beides hängt dann miteinander zusammen. Und daher ist es eben auch so, bei hohen Eingeweihten, die also auf dem Weg schon sehr weit sind, sind die Inkarnationen einander sehr ähnlich, auch von der physischen Gestalt her. Also die schauen nicht dann wieder komplett anders aus, sondern sie sind sehr ähnlich von der Gestalt her. Dann. Trotzdem natürlich gebunden daran, zunächst einmal, dass männlich-weiblich irgendwie bis zu einem gewissen Grad abwechseln muss, weil das halt die physischen Inkarnationsbedingungen jetzt sind und das ist Weltenkarma, das wir da durch müssen. Also auch der Eingeweihte kann jetzt schon in einem ungeschlechtlichen Körper erscheinen, das funktioniert einfach nicht, obwohl er sicher eher mit der Zeit, also wenn er nahe dran ist, schon seine letzte Inkarnation durchzumachen auf Erden, dann schon ziemlich androgyne Züge bekommen wird. Aber das ist wieder ein anderes Kapitel. Ja, aber damit ist das Ganze noch nicht fertig. Wenn diese physische, vergeistigte physische Gestalt da ist, nehme ich das ganze Individuelle mit, aber es macht ja dann nicht wirklich mehr sehr viel Sinn, dass jetzt der Ätherleib genauso ausschaut, wie ein physischer Leib ausschauen würde. Also in Wirklichkeit beginnt sich nämlich das ganze Gebilde auszudehnen dann, weiter, größer zu werden. Das heißt, was passiert, indem dieser ja neue Adam jetzt entsteht? Er wächst immer mehr in die Erdensphäre hinein. Und das ist genau das, was mit dem Christus passiert. Und dieser Prozess, also diese Zeit, wo er eben im Auferstehungsleib so erscheint den Jüngern, dass er in einer Gestalt erscheint, die einer menschlichen Gestalt, wie wir sie kennen, ähnlich ist, interessanterweise aber eben gerade nicht ähnlich ist dem, wie er vorher in körperlicher Form herumgelaufen ist. Nämlich das Interessante, weil die erste Begegnung, Maria Magdalena hört zuerst die Stimme, zuerst sieht sie die Engel im Grab. Also das Grab ist leer, da ist die Engelerscheinung, und zwar ganz tief im Grab drinnen. Die Engel sprechen sie an, warum weinst du? Der, den du suchst, ist nicht hier. Und dann hört sie von draußen, von außerhalb die Stimme, das, noch einmal, warum weinst du? Und dann glaubt sie, es ist der Gärtner. Und sie erkennt ihn zuerst nicht. Und erst als er weiter mit ihr spricht, also das heißt, da kommt zur Imagination jetzt die Inspiration immer mehr dazu, die ist nämlich notwendig, um diese Imagination zu erkennen, wer das ist. Also das heißt, man darf sich nicht so einfach vorstellen, die Auferstehungsgestalt, nur einfach, das ist so wie ein Abziehbild von dem wir im äußeren physischen Leben, im physisch-stofflichen Leben ausgesehen hat. Nein, sondern es ist eine menschliche Gestalt, aber sie ist anders trotzdem als die stofflich-physische Gestalt. Und so, dass man es gar nicht gleich erkennt. Also das ist noch komplizierter, die Geschichte. Aber auch in dieser Form bleibt es nicht, sondern eben diese imaginative Gestalt beginnt sich auszuweiten immer mehr. Und in dieser engen Gestalt bleibt sie eigentlich nur während der 40 Tage vorhanden, während der Auferstandene mit den Jüngern Umgang pflegt und ihnen erscheint und sie belehrt und so weiter. Mhm. Und dann kommt ja das Ereignis der Himmelfahrt, wo, wie es so schön heißt, also der Christus, der Auferstandene, zu den Wolken emporgehoben wird. Nämlich, wo sich diese Auferstehungsgestalt jetzt immer mehr auszudehnen beginnt auf die ganze Erdensphäre, die nämlich wirklich natürlich auch den ganzen Luftkreis der Erde mit umfasst. Mhm. Und das heißt, der Christus beginnt sich jetzt wirklich mit der ganzen Erdensphäre zu verbinden, das was dann eben auch sich ausdrückt durch das Christuswort, der mein Brot isset, tritt mich mit Füßen und so weiter. Also diese ganze Dinge, oder auch was mit dem ganzen Altarsakrament, mit der Kommunion zu tun hat. Also wenn die Hostie überreicht wird, eigentlich sich bewusst zu werden, dass da der Christus drinnen ist. weil er nämlich in der ganzen Erdensphäre drinnen ist. Er ist eigentlich von Haus aus drin. Also die Wandlung heißt, beim Altarsakrament, die Wandlung heißt nicht, dass plötzlich sozusagen der Christus da irgendwie hineinhupft in die Hostie. Da gab es ja dann später im Mittelalter, wo man eben kein Verständnis mehr dafür hatte, was das ist, die absurdesten Schilderungen. Also wie das zu verstehen ist, also mit Blut und was Gott was alles, also, das ist teilweise grotesk, weil man sich dann schon nur mehr materialistisch vorstellen konnte. Also die Wandlung besteht darin, naja, sie besteht in dem, was der Steiner schon irgendwann einmal in den Einleitungen zu den naturwissenschaftlichen Schriften Goethes, glaube ich, mal geschrieben hat. Dort schreibt er, das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des Menschen. Und mit Idee meint er aber eigentlich das Geistige, da meint er nicht abstraktes Denken, sondern da meint er das Geistige in der Welt draußen, das wir halt nur im schwachen Schatten zunächst als Gedanke erleben. Aber wenn ich beginne, so wie Goethe zum Beispiel in seiner Urpflanze, oder wo die Ideen, die in der Welt wirken, das heißt letztlich die geistigen Kräfte, die in der Welt wirken, zu erleben, nicht mehr zu sagen, ich denke, sondern es denkt in mir. Und das ist das, was die Welt draußen gestaltet. Dann feiere ich die wahre Kommunion, weil dann nämlich merke ich, oder das ist der nächste Schritt zu merken, dass da drinnen der Christus wirkt. Nämlich gerade sehr stark in dem, nämlich auch was Äthersphäre der Erde ist. Und das ist ja genau die Weltgedanken, die unsere Erde gestalten, das ist ja die Äthersphäre. Weil dort schaue ich ja hinein, wenn ich das Weltendenken wahrzunehmen beginne. Und dort beginne ich zu erkennen, da ist ja der Christus drinnen. Da wirkt er drinnen. Und da wirkt er dem entgegen, dass diese ganze Erdenwelt dem Tod verfällt. Dem sie nämlich eigentlich schon verfallen wäre, wenn der Christus sich nicht damit verbunden hätte. Dass da hinein die ganze Auferstehungskraft kommt, auch für die ganze Natur draußen. Und das Stoffliche wird trotzdem einmal abfallen. Das ist eben dann wieder so eine Schlacke, die abfallen wird. Und es wird auch von der Erdentwicklung eine Schlacke zurückbleiben, die nicht mitgeht mit der Entwicklung. Aber die wesentlichen Früchte bis ins Physische hinein werden mitgenommen. Und das heißt eben mitgenommen dadurch, dass da die Christuskraft hineingeht und in Verbindung mit der Christuskraft eben auch die Vaterkraft hineinwirkt, die notwendig ist, um wirklich das Physische zu vergeistigen auch. Und daher ist es so präzise, wenn der Steiner sagt, das ist Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit, das heißt draußen im Kosmos, in der Natur, ist die wahre Kommunion des Menschen, die wahre Verbindung mit dem Christus, weil der gerade in der Äthersphäre wirkt. Weil gerade dort wirkt er besonders stark. Im Physischen wirkt der Vatergott in Verbindung mit dem Christus zwar, aber die eigentliche Wirkungssphäre des Christus ist weder die Seelenwelt noch die physische Welt, sondern die Ätherwelt. Das ist seine Hauptdomäne, die zu vergeistigen zum Lebensgeist des einzelnen Menschen, wie auch der ganzen Erde letztlich. Das heißt, dort ist er zu finden. Und da die Ätherwelt eben diese Weltenideen eigentlich sind, im Grunde, daher ist es ganz präzise, diese Schilderung. Das war damals sicher im Steiner noch nicht voll bewusst. Mit Sicherheit nicht. Aber das steckt schon drinnen. Das steckt schon drinnen. Da steckt also die ganze Christologie drinnen, wie sie es später dann entwickelt hat, im Keim. Und das ist wirklich ganz, ganz früh. Das ist noch vor der Philosophie der Freiheit und so weiter. Also, ganz toll. Und damit entsteht eben jetzt der neue Adam. Damit entsteht der neue Adam. Und damit entsteht eben sogar der neue Adam Kadmon letztlich. Weil letztlich durchdringt es, weil die Ausdehnung geht dann letztlich weiter. Also der ganze Prozess geht weiter. Es geht dorthin, dass sich das wirklich bis zur ganzen kosmischen Sphäre wieder ausdehnt und eigentlich damit diese ganze Christuskraft jetzt den ganzen Kosmos durchdringt, aber so, dass sie eben durch eine menschliche Verkörperung durchgegangen ist. Das ist eben das ganz Große. Man kann sagen, vorher nur die weltschöpferische Kraft, das haben wir ja öfter besprochen, durch die Elohim wirkt eigentlich der Christus. Also er wirkt ja eh schon von Haus aus durch den ganzen Kosmos. Ja, aber die Wirkung ist immer ganz andere, wenn dieses riesige kosmische Christus-Ich durchgegangen ist durch die Verkörperung in einer menschlichen Leibeshülle. Dann nimmt es ganz etwas anderes mit noch. Und das heißt, auch die Wirkung des Christus wird dadurch danach eine ganz andere, wenn sich das jetzt immer mehr ausweitet. Das heißt, dadurch wird der ganze Kosmos, naja, man könnte sagen, bekommt ein menschliches Antlitz, wenn man so will. Das er in dieser Form eben vorher nicht hätte bekommen können. Also das ist das, und dadurch wird dann das Ergebnis sein, dass nur dadurch, kann die Erde, wenn sie fertig ist, der Kosmos der Liebe sein. Am Ende der Erdentwicklung wird stehen, dass die Erde der Kosmos der Liebe ist. Und die wird dann bei der nächsten planetarischen Verkörperung, das heißt bei dem nächsten Kosmos, der herauskommt, das in der Apokalypse das neue Jerusalem genannt wird, oder Steiner eben den künftigen neuen Jupiter nennt,
Die Grundlage
sein, so wie heute die Weisheit die Grundlage der Natur ist, wird dann die Weisheit auch da sein, dazu aber die Liebe als Naturgesetz sozusagen, wenn man das so bezeichnen will, von Haus aus da sein, von allen Anfang an da sein. Und die Liebe kann aber nur entwickelt werden eben aus der Freiheit heraus, und die Freiheit erfordert den Durchgang durch die irdisch-menschliche Verkörperung. Das heißt, der Christus hätte diese große Weltenliebe nicht bringen können, wenn er nicht selber durchgegangen wäre durch diese menschliche Verkörperung. Weil es muss also durch diese Trennung eigentlich vom ganzen Kosmos durchgehen. Das ist die Voraussetzung. Liebe heißt, aus Freiheit zum Ganzen zurückzufinden. Und dazu muss ich einmal in die völlige Trennung gegangen sein vorher. Bevor ich nicht durch die völlige Trennung durchgegangen bin, ist Liebe nicht im eigentlichen Sinne nicht möglich. Dann ist es eine zwangshafte Verbindung mit dem Ganzen. Liebe heißt aber, die Beziehung aus völliger Freiheit herausfinden. Und das drückt sich ganz stark aus in dem doppelgesichtigen Christuswort am Kreuz. Da gibt es doch dieses Wort, eines der sieben Worte am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli, Eli, Lama Sabachthani im Aramäischen. Und es wird praktisch überall so übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es ist auch richtig, es ist allerdings nur eine Teilwahrheit. Wichtig ist, dass ein Moment der völligen Verlassenheit da ist. Im Moment des Todes. Die andere Übersetzung, die nämlich auch möglich ist, weil es gibt also da verschiedene Worte, die sehr ähnlich sind, im Aramäischen. Und da heißt es dann, mein Gott, wie hast du mich verherrlicht? Das heißt, wie erfülle ich mich in dem Moment mit der ganzen Vaterkraft, nämlich in Wahrheit. Beides passiert im gleichen Moment. Also der Moment der höchsten Trennung und der Moment der Verbindung mit der Vaterkraft letztlich, die also ganz den Hintergrund bildet. Also die sozusagen aus, wenn man will, aus dem höchsten Nirvana heraus stammt letztlich.
Der zurückgeblieben ist, der sich nicht zerteilt hat in die Kreation der Erde, aus dem Teil ist eigentlich jetzt
Ja, genau. Genau, aus dem Teil, das ist das, was, der was den Auferstehungsleib ausmacht. Und der jetzt eben aber durchdrungen zusätzlich von der Christuskraft eben, durchdrungen auch von der Vaterkraft, sich wieder ausweitet zur Erdensphäre, zur kosmischen Sphäre, letztlich zum ganzen Kosmos.
Ist das der, der wieder zurückkommt?
Ja, der ätherische Christus, der, ja, ja, mit dem hängt das zusammen. Ich meine, es hängt zusammen damit, dass wir ein Bewusstsein dafür bekommen, nämlich, ich meine, er ist da, der ätherische Christus war da, seit er mit der Himmelfahrt sich in diese Sphäre ausgedehnt hat. Seitdem ist er in der Äthersphäre zu finden, in Wahrheit. Nur, die Menschen waren noch nicht so weit, ihn dort sehen zu können. Sie konnten ihn noch sehen in der Gestalt, die zumindest noch an die menschliche Form erinnert. Eben diese ursprüngliche Auferstehungsgestalt, in der der Christus in den ersten 40 Tagen da war. Nur in dieser bereits größer werdenden Gestalt, da haben selbst die Apostel das Bewusstsein verloren dafür. Und die Wiederkunft des Christus im Ätherischen heißt, dass wir ihn eigentlich jetzt dort erleben können, in der Äthersphäre. Das heißt, das, was Steiner anfänglich schildert, das Gewahrwerden der Ideen, der Wirklichkeit, ist die wahre Kommunion des Menschen vom einfachen Erleben, es denkt in mir und aha, da steckt der Christus dahinter, bis zum wirklich imaginativen Wahrnehmen vorzudringen. Dann sehe ich den in der Ätherwelt, dann sehe ich den ätherischen Christus. Dann sehe ich den ätherischen Christus. Und das ist ab unserer Zeit prinzipiell möglich. Wobei das ganze 20. Jahrhundert der Sturmlaufen dagegen war, dass die Menschen das erleben können. Also ein Sturmlaufen der Widersachermächte. Und das ihnen zwar sicher nicht gelungen ist, es vollkommen zu verhindern, aber es sehr stark zurückzudrängen. Denn es sollte eigentlich, so war es halt vorgesehen, viel stärker bereit sein und viel mehr Menschen sollten bereits diese Erlebnisse haben. Ich meine, es gibt schon Einzelne mit Sicherheit, die diese Erlebnisse haben oder zumindest nahe dran sind an solchen Erlebnissen. Aber die Widersacherkräfte haben wirklich alles aufgeboten, was es gibt und sie haben gute Möglichkeiten dafür gehabt, weil sich erstens schon einmal angekündigt hat, das dritte Mal das 666, also die Zahl des Tieres, am Ende des 20. Jahrhunderts, also diese berühmte 1998-Geschichte, wo dann lustigerweise bei den Anthroposophen danach, wie die Welt immer noch gestanden ist, ein ziemlich großes Schweigen eingetreten ist. Dabei war es mit Sicherheit ein gewaltiger Schub in der Entwicklung drinnen. Aber es wirft auch seinen Schatten voraus bereits. Auch, also weil so wie es auch im 14. Jahrhundert, wo sich das zum zweiten Mal, beziehungsweise im 13. Jahrhundert, wo sich das also zum zweiten Mal die 666 erfüllt hat, ja auch nicht genau um das genaue Datum herum ereignet hat, sondern teilweise schon früher, also insbesondere stark die Vernichtung des Tempelordens hängt sehr stark damit zusammen. Und ist übrigens interessant, dass diese Dinge dann natürlich eine wesentliche Rolle spielen in der Entwicklung der anthroposophischen Bewegung, weil zum Beispiel mit der Templerströmung viele verbunden sind mit dem, was damals beim ersten 666 passiert ist, also zur Zeit, wo auch der Islam entstanden ist zum Beispiel. Also das heißt, da ist ein wesentlicher Impuls zu finden, also bei Menschen, die sich mit dieser Problematik auseinandergesetzt haben damals. Wieder ein eigenes Thema, großes.
Die Christuskraft beschränkt sich ja nicht nur auf das Ätherische und die Erde.
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, aber von hier aus tritt, man könnte sagen, geht aus die Erneuerung des ganzen Kosmos. Also die Christuskraft hat vor allem in der Vergangenheit sehr stark gewirkt, eben durch das ganze Schöpfungsgeschehen, letztlich durch den ganzen Kosmos, und hat ihn gestaltet. In das sind die Widersacherkräfte hineingekommen, haben im Grunde dieses Werk, man kann nicht sagen zerstört, aber wesentlich beeinträchtigt. So sehr, dass, und zwar im Grunde aber auf Auftrag der höchsten Götter, um nämlich die Möglichkeit für den Menschen zu schaffen, ein freies Wesen zu werden. Und nachdem dem Menschen diese Möglichkeit gegeben wurde, musste aber jetzt was passieren, um nicht die ganze Welt vorzeitig zugrunde gehen zu lassen, inklusive dem Menschen, bevor der jetzt aus dem eigenen so weit kommt, diese ihm potenziell gegebene Freiheit auch wirklich zu nützen und aus eigener Kraft weit genug zu kommen, dass er mal die Erdenwelt nicht mehr braucht. Das ist nämlich der kritische Punkt. Weil damit ich den Menschen überhaupt in die Freiheit setzen konnte, musste ich im Grunde eigentlich die Erdenwelt so zugrunde errichten, durchlassen durch die Widersachermächte, dass sie eigentlich, wenn jetzt nicht das Eingreifen des Christus passiert wäre, frühzeitig die Erde zugrunde gegangen wäre. Also die Menschheit wäre ausgestorben, die Erde wäre schon in einem viel stärkeren Verfallszustand, als sie jetzt dadurch ist, dass dieser Christus durch die irdische Verkörperung durchgegangen ist und von diesem Mittelpunkt aus jetzt den Kosmos neu beginnt zu durchdringen. Und damit auch als erstes die Vernichtungskräfte, die Widersacherkräfte in der Erdensphäre bändigt und denen etwas entgegensetzt. Und das heißt, das ist jetzt aber der neue Impuls, der dann immer weiter ausstrahlen wird und letztlich den ganzen Kosmos durchdringen wird, aber eben so, und das ist das Wesentliche dabei, dass dieser Christus ja dann letztlich wirkt durch jedes einzelne menschliche Ich, das bereit ist, diesen Christusimpuls aufzunehmen. Und das heißt, was für den ganzen Kosmos am Ende herauskommt, wird auch mit davon abhängen, wie weit sich die Menschen diesem Christusimpuls öffnen. Wobei man als Nachsatz ganz deutlich dazu sagen muss, das hat nichts damit zu tun, dass ich mich jetzt bei irgendeiner Kirche einschreiben lasse. Und das hat überhaupt nichts mit den äußeren Bekenntnissen zu tun. Also die ganzen äußeren Bekenntnisse im Übrigen sind im Wesentlichen eine Verhinderungsinstitution des jeweiligen geistigen Impulses. Also das heißt, die hinduistischen Schulen sind eine Verhinderung des geistigen Impulses, der hinter dem Hinduismus steht. Die buddhistischen Schulen sind eine Verhinderung oder Beeinträchtigung des Impulses, den der Buddha in die Welt hineinbringen wollte. Weil Buddhismus zum Beispiel heute schon ganz was anderes sein muss, als wie es damals war. Die buddhistischen Schulen halten das Alte fest, im Wesentlichen. Und das heißt, da sind die Widersacherkräfte drinnen. Und so geht es weiter. Also im Islam und überall.
Das beste Beispiel, also materieller gesehen, ist der Kommunismus. Also was die Menschen dann in diesem Kommunismus gegen die Idee gemacht haben.
Ja, genau. Ja, richtig. Ja, das ist überall so. Also wenn es dann institutionell wird, ist das immer der Hinderungspunkt. Das ist das, was ich das letzte Mal deutlich gesagt habe. Eine anthroposophische Gesellschaft, indem sie sich institutionalisiert, nimmt die Widersacherkräfte in sich auf. Und mit denen muss man rechnen. Und man muss sie trotzdem machen. Und es war trotzdem auch richtig, dass sich die Bekenntnisse gebildet haben, die verschiedenen, die hinduistisch, buddhistisch und so weiter. Das ist durchaus eine Notwendigkeit. Und trotzdem sind sie aber, man kann sagen, der Widerstand, an dem man reifen muss. Also sie sind das, was da ist, damit wir es überwinden. Sagen wir mal so. Und dasselbe gilt natürlich ganz besonders auch für die katholische Kirche oder auch für die evangelische oder für die orthodoxe oder sonst eine. Also das hat sich mit dem Christusimpuls verbinden, hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich jetzt sage, ich bin Buddhist oder Katholik oder evangelischer. Richtig, also das ist etwas, das hängt eben wirklich nur damit zu tun zusammen, dass ich mich im Ich, wirklich meines Ich bewusst werde und dass da die geistige Kraft hereinkommt, diese geistige Kraft, die eben der wirkliche, der reale Christus ist. und die mich völlig frei lässt. Und ob ich das dann Christus nenne oder welchen Namen ich dem gebe, das ist völlig egal. Also das heißt, ich kann Buddhist, Hinduist, Shintoist oder sonst was immer sein und kann mich mit dem Impuls verbinden und viele taten es auch. Ich meine, in dem, was er Gandhi getan hat, waren viele christliche Impulse drinnen. Und er hat sich aber zum Hinduismus letztlich bekannt. Im Übrigen eh mehr, also weil er sich mit dem Volk verbinden wollte und für dort was, weil ursprünglich war er gar kein besonders religiöser Mensch. Er ist es eigentlich erst im Zuge seines Tuns sozusagen, dass er mit dem ganz verbunden, weil er gesehen hat, dass er damit eigentlich für sein Volk am stärksten wirken kann. Und das war völlig richtig. Und trotzdem ist ein ganz starker christlicher Impuls drinnen. Also das, und da muss er gar kein Wort erzählen über den Christus. Und muss auch nicht die Bibel rezitieren oder sonst irgendwas. Das alles ist nicht notwendig dazu. Also das hat mit einer Konfession, mit einer äußeren Religion überhaupt nichts zu tun. Also Christentum daher in dem Sinn, wie es auch Steiner beschreibt, ist jenseits der Religionen, wenn man so will. Da hat man es mit einer Realität zu tun. Da kommt man also an diese geistige Wirklichkeit unmittelbar heran. Naja, das waren so ein paar Gedanken zu verbinden, das Ostergeschehen mit dem Thema, das wir jetzt beleuchten. Also so einen großen Bogen. Aber man könnte dann viele Zwischenstufen noch beschreiben, wo gezeigt wird, also wie dieses Hereinkommen des Christusimpulses beziehungsweise eben das Ich fähig zu machen, diesen Christusimpuls aufzunehmen, wie das lange vorbereitet wird, wie eben das hebräische Volk auserwählt ist zunächst einmal dazu, wie das vorbereitet wird dazu, wie die ganzen 10 Gebote eigentlich Hygienegebote für das Ich sind in Wahrheit. Und man das im Grund viel, viel geistiger noch lesen muss als diese bloß äußeren Regeln, so wie es auf den ersten Blick in der Bibel drinnen stehen. Sondern das sind alles Verhaltensweisen, die dazu führen, dass das Ich stärker wird und nicht geschwächt wird. Also das zieht sich alles durch. Also da könnte man so viele Zwischenstufen besprechen. Und werden wir sicher auch im Laufe der Zeit viele, viele Stufen besprechen, auch weil wir haben nur einen weiten Weg da vor uns. Naja, in diesem Sinne, frohe Ostern.
Frohe Ostern, danke.